Schön, dass Sie heute Morgen zu unserem Gemeindetag gekommen sind. Ich wünsche Ihnen eine Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus. Gemeindetag ist ein besonderer Tag, ein Tag der Besinnung. Und ich habe mich gefragt, worüber soll ich predigen? Und dann fiel mir ein Wort aus der urchristlichen Gemeinde, was Ihnen wichtig war. Ihnen war wichtig, das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42, die Gemeinde aber blieb beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Vier Dinge werden hier genannt, die der urchristlichen Gemeinde wichtig waren. Bleiben in der Lehre der Apostel, hörend auf das, was Gott zu sagen hat. Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ging so weit, dass sie nicht nur sich trafen, austauschten, sondern die ging so weit, dass sie Anteil nahmen. Und diese Anteilnahme ging so weit, dass sie teilten. Da wo einer wenig hatte, wurde ihm gegeben. Und das Dritte ist Brotbrechen, Abendmahl. Da habe ich mich darüber gewundert, dass das hier so wichtig genommen wird. Wir nehmen das ja manchmal nicht so sehr wichtig. Aber ich denke, es ist ganz wichtig für uns im Laufe unseres Christseins, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat. Und wenn ich das Brot zu mir nehme und schmecke, dann weiß ich, so genau wurde Gott in Christus Mensch. Und wenn ich aus dem Kelch trinke, weiß ich, so wahr, wie ich das jetzt trinke, ist Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben. Und das Vierte, sie blieben beständig in den Gebeten. Ich denke, das Geheimnis, dass die Urgemeinde so gesegnet gewesen ist, liegt hier, dass sie eine betende Gemeinde war. Nun, aus diesen vier wichtigen Themen wollte ich eins rausnehmen und darüber heute sprechen. Und da hatte ich zuerst an Gemeinschaft gedacht. Und ich hatte mich schon einen Teil vorbereitet, als ich dann mein Losungsbuch zur Hand nahm. Und da sah ich, heute ist der Sonntag Rogate. Und Rogate heißt beten. Und da habe ich den Plan geändert und habe gedacht, dann will ich doch heute über das Gebet sprechen. In der Luther-Übersetzung ist der Text, den wir eben schon gehört haben, überschrieben, das Gebet der Gemeinde. Und wenn wir uns dieses Gebet ansehen, dann entdecken wir drei Schwerpunkte. Erstens der Gebetsanlass, was sie zusammenführt, warum sie beteten. Das Gebetsanliegen, was sie vor Gott ausbreiteten, und drittens die Gebetserhörung, wie sie die erfahren haben. Beginnen wir mit dem ersten, der Gebetsanlass. Was hat die Gemeinde zum Gebet bewegt? Eigentlich sollte eine Gemeinde immer eine Gemeinde sein, die immer betet, die also eine betende Gemeinde ist. Aber es gibt Zeiten, in denen es besonders wichtig ist, und das gilt ganz besonders für schwierige Zeiten, dass man miteinander betet. In der damaligen Zeit hat die Gemeinde Gottes Wirken erlebt. Sie verkündigten das Evangelium von Jesus. Zentrum ihrer Botschaft war Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Das war für viele damals ein Anstoß. Und dann, als sie zur Rechenschaft gezogen wurde, da haben sie gesagt, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden. Und das war zu viel für die Ohren der damaligen Obrigkeit. Und was waren die Auswirkungen der Verkündigung? Menschen wurden gläubig. Da heißt es, viele von denen, die das Wort Gottes gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl stieg auf, sage und schreibe, 5000 an. Männer. Frauen gehörten auch noch dazu und die Kinder auch noch. Da kann man sich die große Zahl der urchristlichen Gemeinde vorstellen. Und es geschahen Wunder im Namen Jesu. Petrus sagt einem über 40 Jahre alten gelähmten Mann, der vor der Tempeltür sitzt, im Namen Jesu sage ich dir, steh auf. Und er stand auf, konnte gehen und ging umher und lobte Gott. Wir merken, da wo Evangelium von Jesus verkündigt wird, da kommen Menschen zum Glauben und da geschehen auch Zeichen und Wunder. Aber das Zweite, was wir hier sehen, ist, die Gemeinde erfährt Widerstand. Wo Gott wirkt, da gibt es auch Widerstand. Wo lag der Widerstand damals in der Urgemeinde? Da war zunächst einmal die Ablehnung. Für die führenden Kräfte, sowohl die religiösen als auch die politischen, war das ein Ärgernis, ein Anstoß, das Kreuz und die Auferstehung. Das konnten sie nicht akzeptieren. Und dann stießen sie sich auch an dem Absolutheitsanspruch. Das war ihnen auch ein Dorn im Auge. In keinem anderen Heil als nur in Jesus, das kann nicht wahr sein. Und das lehnten sie ab. Und dann kam Verachtung dazu. Sie achteten die Leute geringschätzig und sagten, sie sind ungelehrte und einfache Leute, die das glauben und die danach gehen. Einfache Leute. Und ich denke, wer Jesus bekennt, der wird das auch erleben, auch in unserer Zeit. Der wird als rückständig, als unmodern, als primitiv, als fundamentalistisch, als nicht zeitgemäß. Man könnte weiterfahren, beschimpft, verspottet. Ablehnung, Verachtung und Einschränkung. Und damit sich das nicht weiter ausbreitete, bekamen sie Redeverbot. Sie geboten ihn, auf keinen Fall zu reden und zu lehren im Namen Jesu. Das war die Situation. Und da, wie reagiert jetzt die Gemeinde auf diese schwierige Situation, in der sie sich befanden? Und da ist mir aufgefallen zuerst, was die Gemeinde damals nicht getan hat. Die ließen sich nicht provozieren. Kein Hass, keine Anklage, keine Revolte, kein Protest, keine Auflehnung, nichts dergleichen. Die ließen sich nicht provozieren. Und die ließen sich auch nicht einschüchtern. Wir können es ja nicht lassen, zu reden von dem, was wir gehört und gesehen haben. Das war ihr Zeugnis vor der Obrigkeit der damaligen Zeit. Und was tut die bedrängte Gemeinde dann? Als sie freigelassen wurden, wandten sie sich sofort an ihre Glaubensgeschwister. Hier fanden die Zuflucht, hier fanden die Verständnis. Und das ist wichtig. Wenn wir in Problemen sind und Nöte haben, ob nun von außen oder andere, immer wichtig, sich an die Gemeinde, an die Geschwister zu wenden und dort auch Hilfe zu suchen. Und sie tauschten sich aus. Sie haben das nicht für sich behalten, sondern sie haben darüber geredet, was sie gerade erlebt hatten. Sowohl das Wunder, sowohl den Widerstand. Austausch in der Gemeinde untereinander ist sehr wichtig. Und dann geschieht es. Sie beteten gemeinsam. Sie gingen ins Gebet. Das Problem führte sie ins Gebet. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Konflikte müssen uns eigentlich immer ins Gebet führen, zum gemeinsamen Gebet. Beten in der Stille, beten privat ist sehr wichtig. Das hat sogar unser zukünftiger Pastor bei seiner Vorstellung bei uns gesagt, dass er darauf großen Wert legt, auf das persönliche Gebet. Und ich glaube, das ist richtig. Ich persönlich gehe sogar so weit, wenn einer sagt, ich bin Christ, und nicht betet, da mache ich ein kleines Fragezeichen dran. Aber das gemeinsame Gebet, dass man miteinander betet, ist auch wichtig. Warum? Jesus hat darauf ein besonderes Versprechen gelegt. Er hat gesagt, wenn zwei oder drei unter euch eins werden auf Erden, und jetzt hört, worum sie auch immer bitten werden, dann soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Das heißt, er hat gesagt, wenn ihr zusammenkommt und miteinander betet, dann ist das ganz, ganz wichtig. Und das können wir tun. Das können wir tun im Hauskreis, in der Gemeinde, wo wir uns persönlich selber treffen, dass wir auch zusammenkommen, um miteinander zu beten. Halten wir fest hier unter dem ersten Punkt, Entschuldigung, ich muss mal hier was. Unter dem ersten Punkt, die Gemeinde erlebte Segenszeiten, das verschonte sie aber nicht vor Schwierigkeiten und Anfeindungen, die Not ließ sie nicht verzagen, sondern schweißte sie zusammen und veranlasste sie, gemeinsam zu beten. Und nun der zweite Schwerpunkt, das Gebetsanliegen. Was hat die Gemeinde im Gebet bewegt? Nun erfahren wir hier in dem Text, wie die Gemeinde und wofür sie gebetet hat. Und das Erste, was mir auffällt, ist, die Gemeinde blickt auf zu dem allmächtigen Gott. Ihr Gebet, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Das war das Erste, was sie im Gebet sagen. Sie richten ihren Blick auf zu Gott. Auf zu Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erden. Sie blicken nicht auf die Umstände. Sie blicken nicht auf ihre eigene Ohnmacht. Sie blicken auf den mächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und da habe ich mich gefragt, worauf blicken wir, wenn wir beten? Natürlich beten wir zu Gott. Aber machen wir uns bewusst, dass wir jetzt mit dem Schöpfer Himmels und der Erden reden, der Himmel und Erde gemacht hat? Blicken wir nicht oft auf unsere Ohnmacht oder auf die Übermacht oder auf die Allmacht der Feinde und der Widrigkeiten? Abraham, der hat auf zu dem Schöpfergott geblickt. Da heißt es von ihm, er blickte nicht auf den erstorbenen Leib und sah auch nicht, dass seine Frau schon so alt war, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte, sondern auf zu Gott und war fest davon überzeugt, was Gott versprochen hat, das kann er auch tun. Das kann er auch tun, denn er ist der Schöpfer dieser Welt. Darum, blicke nicht auf die Übermacht der Widersacher, auch nicht auf deine eigene Ohnmacht, sondern richte deinen Blick im Gebet auf die Allmacht des lebendigen Gottes. Das ist wichtig. Und weiter, die Gemeinde fragt nach Gottes Willen und Plan im Gebet. Warum toben die Heiden, heißt es hier. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt, gegen deinen heiligen Knecht Jesus zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen soll. Sie fragen, warum? Warum toben die Heiden? Warum sind die so gegen uns? Und wo suchen sie die Antwort? Sie suchen die Antwort bei Gott, in Gottes Wort. Und da erinnern sie sich daran, was Gott im Alten Testament durch den Mund Davids und durch den Heiligen Geist vorausgesagt hat. Dass das nichts Ungewöhnliches ist, dass sie damit rechnen müssen. Wenn Christus kommt, wird er Widerstand haben. Und genau so ist es gekommen. Und so kommt es auch bis heute. Die Frage, warum? Warum lässt Gott das zu? Ich habe keine Frage öfters gehört in der Seelsorge als diese Frage. Wenn die mit irgendjemand sprechen Sofort kommt, ja, warum ist das Leid in dieser Welt? Warum gibt es so viele Probleme? Warum, warum, warum? Und wo suchen die Menschen Antworten? Wir sollten die Antwort auch in der Bibel sorgen. Und dass es keinen Widerstand gibt, keine Probleme gibt für Christen, das steht nirgends in der Bibel. Das ist uns vorausgesagt. Dass es auch mal schwierig wird, ist gesagt. Und wenn da Schwierigkeiten kommen, brauchen wir uns nicht zu wundern. Es ist normal. Und Verfolgung, da geht es uns ja in Deutschland noch gut. Wir werden ja nur verlacht. Da geht es anderweitig viel schlimmer zu. Und dazu hat der Apostel Paulus gesagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wenn du also abgelehnt wirst, wenn du verfolgt wirst, nichts Unnormales. Ist normal. Wenn es nicht so wäre, wäre es unnormal für einen Christen. Ein weiteres. Die Gemeinde schüttet ihr Herz vor Gott aus. Ihr Gebet und nun, Herr, sieh an ihr Drohen. Sie bitten sozusagen Gott auf ihre problematische Situation herabzuschauen und sie schildern ihm die Bedrohung, dass sie bedroht werden. Und das finde ich so gut. Wir dürfen auch unser sorgenvolles Herz und alles das, was uns bewegt im Herzen, vor Gott ausbreiten. Unser Herz sozusagen ausschütten. Alles, was uns Nöte macht. Und ich bin überzeugt, wenn wir das tun, dann wird es uns im Herzen schon etwas leichter werden. Im Alten Testament ist die Rede von einer Frau, Hanna. Vielleicht kennen wir die Hanna. Die hatte ein Problem. Die Hanna hatte nämlich keine Kinder. Und das machte ihr ganz große Sorgen. Und zudem kam hinzu, dass es in der Gemeinde, in der Familie Konflikte gab. Und da heißt es, Hanna war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und als sie ihr Herz ausgeschüttet hatte, war ihr Herz erleichtert, erfahren wir da. Sie hat also alles das, was sie traurig machte, was sie bedrückt hatte, das hat sie alles vor Gott ausgebreitet. Und ich denke, das sollten wir auch tun. Wenn wir Probleme in der Familie, in der Gemeinde oder auch in der Gesellschaft haben und was uns bedrückt, wir sollten es vor Gott aussprechen. Und das vierte, die Gemeinde ruft Gott um Beistand an. Ihr Gebet und nun, Herr, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Als ich dies gelesen habe, da war mir klar, die haben nicht um Beseitigung gebetet, sondern um Bewältigung. Sie bitten um Bewältigung, um Beistand in ihrer bedrohlichen Situation. Gib uns Freimut zu reden, dein Wort. Wir sind bedrängt, wir haben Redeverbot und trotzdem gib uns jetzt den Freimut, dass wir trotzdem dein Wort sagen. Freimut. Ist ja ein Wort, was heute nicht mehr so gebraucht wird. Und da habe ich mal nachgeschlagen, was Freimut bedeutet. Und da wird Freimut als Folgendes geschildert. Freimut bezeichnet eine Charaktereigenschaft, deren Träger seine Meinung und Gesinnung offen zu erkennen gibt und sie nicht mit Rücksicht auf möglichen Widerspruch oder gesellschaftliche Konventionen unterdrückt oder verstellt. Die modernen Übersetzungen, die sagen alle Furchtlosigkeit, Unerschrockenheit. Aber ich denke, das Wort Freimut sagt in dem Fall mehr aus. Also, ich habe eine Meinung, ich werde bedrückt und ich habe trotzdem den Mut, sie auszusprechen. Und wir, bitten wir um Beseitigung oder um Bewältigung der Probleme. Wir neigen dazu, um Beseitigung zu beten. Und mir geht es auch so. Und dem Apostel Paulus ging es auch so. Der hat gesagt, als er angefochten wurde, seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir ablassen möchte. Und ich denke, das ist durchaus erlaubt. Aber wir sollten trotzdem lernen, in Notsituationen auch um Bewältigung zu beten. Gib mir die nötige Kraft, in dieser Situation, in der ich mich jetzt befinde, standhaft zu bleiben. Ich glaube, das sollten wir auch beten. Wir dürfen beten, Herr. Gib mir dies, nimm dies und so weiter. Aber das andere sollten wir auch nicht aus dem Auge lassen. Und Paulus hat erfahren, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott hat ihm die Schwäche nicht genommen, aber hat ihm Kraft gegeben. Und das ist auch wichtig. Und dann noch ein weiteres hier. Die Gemeinde bittet um Gottes Wirken. Ihr Gebet, strecke deine Hand aus, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Strecke deine Hand aus. Sie waren sich bewusst, dass sie nichts ausrichten konnten. Es lag nicht in ihrer Macht, Menschen zu heilen, Menschen zu retten, Menschen zu helfen. Aber es war ihr Anliegen, dass Wunder und Zeichen geschehen. Und dafür haben sie gebetet. Und ich denke, wir dürfen auch darum beten. Es ist mir in meiner Dienstzeit immer ein ganz wichtiges Anliegen gewesen. Herr, rette Menschen. Lass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und ich wünschte, dass alle, die Christ sind, dich das mit aufs Herz nehmen und die Menschen sehen, die ohne Gott leben und dafür beten. Auch, dass wir um Heilung beten. Auch das steht hier drin. Auch das haben sie gesagt. Das haben sie auch gebetet. Und ich denke, das dürfen wir auch beten. Oder um Befreiung von Gebundenen. Es gibt so viele Menschen, die so gebunden sind, dass Gott eingreift, Wunder tut, Menschen befreit, Erweckung schenkt. Das wünsche ich mir und das sollte unser Gebetsanliegen sein. Halten wir fest, die Gemeinde blickt im Gebet auf zu dem allmächtigen Gott. Sie klagen ihm ihre Not, bitten um Beistand und Kraft zur Bewältigung der Probleme. Aber ihr Hauptanliegen ist die Ausbreitung des Evangeliums und die Rettung der Menschen. Und nun noch ein letztes und drittes. Die Gebetserhörung, was die Gemeinde durch Gebet bewegt. Hat Gott das Gebet der Gemeinde gehört? Der Widerstand war nach wie vor da. Redeverbot war auch nicht aufgehoben worden. Also die Probleme waren nach wie vor da und doch Gott hat das Gebet erhört. Die Gemeinde erlebte nach dem Beten ein Beben und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte. Vielleicht fragen wir uns, wie kann das geschehen? Ich sage Ihnen ehrlich, ich habe das mal erlebt mit meiner Frau, als wir in Korea waren. Ich glaube, ich habe das hier oder da schon mal irgendwie erwähnt, vielleicht sogar in einer Predigt, weiß ich nicht genau. Da habe ich in einer sehr großen Gemeinde, sonntags kamen da 7000 Leute zum Gottesdienst gepredigt und dann hat der Pastor die Gemeinde aufgefordert zu beten. So etwas hatte ich noch nicht erlebt, wie die gebetet haben. Und das ging mir durch und durch. Und da hatte ich tatsächlich den Eindruck, ich habe bewegt, ich weiß. Und in der Situation fiel mir dieses Wort ein. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte. Ich habe das vorher noch nie erlebt gehabt. Und ich habe es nachher auch nie wieder erlebt. Aber damals habe ich es erlebt. Und da wusste ich, warum in Korea, in Südkorea, solch eine Erweckung ist, wie sie in Südkorea immer noch, bis heute ist. Und weiter, die Gemeinde wird neu vom Heiligen Geist erfüllt. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Die waren natürlich Menschen, die den Heiligen Geist bekommen hatten, aber nun werden sie neu mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, damit sie allen Widerständen widerstehen können. Gott will auch uns immer wieder neu mit seinem Heiligen Geist und mit seiner Kraft erfüllen. Als wir zu Glauben kamen, haben wir den Geist Gottes bekommen. Aber es gibt Situationen, Notsituationen, wo wir besonders die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Und da dürfen wir darum beten, Herr, jetzt bevollmächtige mich. Jetzt gib mir die Kraft, die ich brauche, durch deinen Heiligen Geist, dass ich diese Situation überstehe. Und dann das Letzte. Die Gemeinde bezeugte mit großer Freimut das Evangelium von Jesus. Da heißt es hier, sie redeten das Wort Gottes mit Freimut. Darum hatten sie gebetet, um Freimut. Und diese Freimut, die haben sie dann auch bekommen. Trotz der Widerstände haben sie mit Freimut gepredigt, so wie ich dieses Wort Freimut eben gedeutet habe. Halten wir hier fest, Gott hat ihr Gebet erhört, aber nicht so, dass er alle Probleme wegnahm, sondern so, dass er ihnen die nötige Kraft gab, trotz aller Schwierigkeiten, mit Freimut und in der Kraft Gottes von Jesus Christus Zeugnis zu geben. Das war die Erhörung. Und jetzt wünsche ich mir persönlich und uns als Gemeinde, dass bei allen Problemen und Schwierigkeiten, die kommen und die wir haben werden, die uns in unserer Zeit auch begegnen werden, wir den Mut finden, Jesus Christus zu bekennen und zu bezeugen. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch weiterhin unsere Gemeinde segnen wird, wie er sie bisher auch gesegnet hat. Davon bin ich überzeugt. Gott segne unsere Gemeinde. Amen. Ich möchte noch beten mit Ihnen. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, in allen Schwierigkeiten und alles, was uns bedrückt, zu dir zu kommen. Und Herr Jesus Christus, unsere Herzen bei dir auszubreiten. Du kennst uns ja und du weißt, was uns bedrückt und bewegt. Und da bitten wir dich, Herr, höre uns und schenke, dass hier und da Wunder geschehen, Menschen zum Glauben kommen und Schwierigkeiten bewältigt werden. Und Herr, wo das nicht der Fall ist, da gib, dass wir die Kraft haben, in Schwierigkeiten stark zu sein. Du bist der Herr, du hast versprochen, dass du alle Tage bei uns bist und uns die Kraft geben wirst. Amen.